Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon begrüßt sie Anja Reinhardt. Im Schnitt gibt es 5 antisemitische Attacken pro Tag in Deutschland. Das zeigen die Zahlen des Bundeskriminalamtes. 75 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus mit seinem Vernichtungssystem, dem 6 Millionen Juden zum Opfer fielen, zeigt sich, dass auch der Antisemitismus keine Stunde Null erlebt hat. Das geplante Attentat auf eine Synagoge in Halle im letzten Jahr ist ein trauriges Beispiel dafür. Wie dieses Attentat hat die überwältigende Mehrheit der antisemitischen Gewalt einen rechtsextremen Hintergrund. Der Vorwurf des Antisemitismus kommt regelmäßig, aber auch in Debatten um die Politik des Staates Israel auf. Auch darum soll es heute gehen, denn mit der Diskussion um den kamerunischen Historiker und Philosophen Achille Mbembe ist ein Streit entbrannt, der mittlerweile über Kontinente hinweg geführt wird. Mein Gesprächsgast ist die Philosophin Susan Nyman, aufgewachsen in den Südstaaten der USA. 5 Jahre hat sie in Tel Aviv gelebt, seit über 20 Jahren nun ist sie Berlinerin und leitet in Potsdam das Einstein-Forum. Wenn es um Achille Mbembe geht, dann müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was der Ausgangspunkt der Debatte ist. Mbembe gehört zu den wichtigsten Stimmen der postkolonialen Forschung. Er hat seit vielen Jahren immer wieder Vorträge in Deutschland gehalten und sollte das dieses Jahr auf der Ruhr-Triennale auch tun. Dagegen protestierte dann unter anderem der Antisemitismusbeauftragte der deutschen Bundesregierung, Felix Klein. Die Ruhr-Triennale ist abgesagt. Der Streit, der geht aber weiter. Der Vorwurf lautet, Achille Mbembe relativiere den Holocaust und sei in seiner Kritik gegen die Besatzungspolitik des Staates Israel antisemitisch. Sie, Frau Nyman, haben eine der Solidaritätsbekundungen für Mbembe mit unterzeichnet. Warum haben Sie
Richtig.
Das getan?
Aus ganz vielen Gründen. Also erstmal die Frage der Relativierung des Holocausts. Es wird hier extrem problematisch behandelt. Es wird öfters gesagt, man muss die Singularität des Holocausts betonen, man darf nie vergleichen. Und dabei wird anscheinend vergessen, dass man dauernd in Deutschland nicht nur vergleicht, sondern gleichsetzt. Jedes Mal, dass man von 2 deutschen Diktaturen redet, wird die Nazistaat mit der DDR gleichgesetzt. Also erstens.
Was ein sehr problematischer Vergleich ist.
Ja, ich halte es für extrem problematisch. Ich lehne es vollkommen ab. Aber so zu tun, als ob jeder Vergleich von links unerlaubt sei und gleichzeitig zu vergessen, dass es von rechts immer gemacht wird, das macht mich ziemlich wütend. Zweitens sehe ich in der Vergleich oder in der Hinweis, dass andere Nationen auch Verbrechen begangen haben, keine Relativierung des Holocausts. Ich habe eben gerade in dem Buch von dem Deutschen Lernen, was jetzt auf Deutsch erschienen ist, gerade ein langer, und das habe ich über Jahre, also 4 Jahre daran gearbeitet, ein Vergleich nicht so sehr mit dem Bösen in der amerikanischen und der deutschen Geschichte, sondern mit dem Umgang mit der Böse gemacht. Wir lernen nichts aus dem Holocaust, wenn wir nur auf deren Singularität pauken. Wenn der nur einmal passiert ist, dann müssen wir uns eigentlich nicht sorgen, dass er wieder passiert. Und dabei werden viele andere Formen von Rassismus und Unterdrückung vergessen.
Ja, Sie beziehen sich aber, wenn es um die Singularität geht, ja auf ein doch relativ bekanntes Zitat, nämlich, dass die Deutschen die Singularität des Holocaust anerkennen müssen und die Juden seine Universalität. Vielleicht können Sie dazu noch mal kurz was erklären.
Sehr gerne. Das ist eine Aussage von den bulgarisch-französischen Kritiker Zvetan Todorov. Und ich halte mich eben daran. Die Nazis haben genau gesagt, naja, schau mal, was die Amerikaner mit den Indianern gemacht haben. Deshalb können wir uns Lebensraum im Osten verschaffen. Also wenn so geredet wird, ist das der Versuch, eine Entlastung? Auch nach dem Krieg haben viele Deutsche auch gesagt, ja, andere Völker haben Verbrechen begangen. Wir müssen uns nicht für unsere schämen. Das ist ein Entlastungsversuch. Wenn ein Deutscher also sagen will, der Holocaust war doch was Besonderes, ist es natürlich ein Versuch, Verantwortung zu übernehmen. Und das schätze ich. Wenn ein Jüden sagen würde, nee, das Holocaust war absolut singulär, darf mit nichts verglichen werden, dann empfinde ich das als eine Aussage, nur das Leid meines Stammes ist wirklich wichtig. Und deshalb nehme ich mir das Recht, den Holocaust zu vergleichen. Ich will nicht nur auf das Leid meines Stammes pochen, weil Rassismus und Gewalt sind leider universelle Phänomene. Nun habe ich gesagt, dass dieser paradox erscheinende Aussage von Todorov, Deutschland soll singulär bleiben, Juden sollen universell bleiben bezüglich des Holocausts, das finde ich tiefgreifend und richtig. Allerdings, wenn es zum Staatsdoktrin wird, was es anscheinend geworden ist in Deutschland, dann ist das natürlich politisch extrem problematisch. Und deshalb habe ich diesen Aufruf unterschrieben, Membe zu unterstützen. Auch wenn ich Probleme in der postkolonialistischen Theorie sehe.
Welche sind das, die jetzt vielleicht auch mit der Diskussion zu tun haben?
Ja, da hat der Felix Klein in dem Sinn recht. Es gibt schon bei vielen postkolonialistischen Denkern ein nicht besonders differenzierter Blick auf der Geschichte. Oder man konzentriert sich nur auf den klassischen Kolonialismus und Israel wird einfach gleichgesetzt mit englischer oder französischer Kolonialismus. Und das ist natürlich sehr verfälscht, die Geschichte.
Ja, im Fall konkret wird ja, und das ist ja der Vorwurf auch an Achille Mbembe, der Vorwurf laut, man könne nicht das afrikanische Apartheidsregime mit der Besatzungspolitik oder Siedlungspolitik, das ist natürlich auch ein bisschen sensibel, wie man das dann nennt, Israels vergleichen. Also daran.
Doch, man kann es schon vergleichen, man hat es schon lange verglichen. Also der große Südafrikaner, Friedenskämpfer Breitenbach hat das schon vor Jahren gemacht und es haben etliche Menschen gemacht. Es ist interessant, dass das hier auf einmal so brisant wird, weil das sehr oft in Israel gesagt wird. Und wer mal einen Tag in den besetzten Gebieten verbracht habe, und das habe ich gemacht, ein paar Mal mit israelischen Freunden, die mit der Friedensbewegung dort arbeiten, wird diese Parallel sofort sehen.
Ich meine, wir haben. Wir müssen vielleicht noch mal kurz dazu sagen, Susan Neiman, dass Sie 5 Jahre in Tel Aviv auch gelehrt haben. Sie sind selbst Jüdin, Sie leben seit, ja, also mit Unterbrechung seit fast 40 Jahren in Berlin. Sie sind gebürtige Amerikanerin, also Sie haben natürlich doch einen sehr, ja, ich würde fast sagen, umfassenden, universellen Blick auf diese Debatte.
Das stimmt. Wir haben tatsächlich ein Problem. Ich will das gerne in Einstein-Form auch vielleicht mit anderen Institutionen im Zug diese Debatte, wenn wir wieder ja öffentliche Veranstaltungen halten dürfen. Ich will das ernsthaft diskutieren. Auf der einen Seite haben wir es mit der rechtesten Regierung in der Geschichte Israels zu tun. Und diese Regierung tendiert immer weiter nach rechts. Der israelische Philosoph Omri Böhm wird demnächst ein Buch bei Surkamp herausbringen, in dem er die jetzige Regierung Netanyahus mit einer möglichen deutschen AfD-Regierung vergleicht. Und das ist gar nicht falsch. Das ist gar nicht falsch. Also diese Regierung, die so Trump-treu wie nicht mal Bolsonaro ist, ist eine Gefahr. Und spielt natürlich mit dem Holocaust, um eigene Verbrechen zu rechtfertigen. Man kann es nicht anders sehen. Insofern verstehe ich, wie ein postkolonialistischer Denker, der die Geschichte Israels nicht kennt, sagen könnte, naja, okay, das sind weiße Kolonialisten und farbige Unterdrückten und es ist alles die gleiche Geschichte. Ich verstehe das ein bisschen, aber es stimmt nicht. Die Geschichte Israels ist ein ganz anderer. Und
jetzt haben wir als Deutsche natürlich eine ganz spezielle Beziehung zum Staat Israel. Ich möchte noch mal kurz daran erinnern, dass 2019 der Bundestag beschlossen hat, dass der BDS eine antisemitische Bewegung ist.
Ja.
Um noch mal ganz kurz zu erklären, BDS bedeutet Boykott, Divestment and Sanctions gegenüber Israel. Und Achille Mbembe wird vorgeworfen, dass er auf irgendeine Weise den BDS unterstützt hat. Jetzt gibt es auch Stimmen, die sagen, dass der BDS vielleicht gar keine so große Bewegung ist, dass man den vielleicht gar nicht so ernst nehmen muss. Wie würden Sie das sehen?
Es gibt sicherlich antisemitische Stimmen unter die BDS-Unterstützer, gar keine Frage. Aber die Bewegung an sich ist gegen die Besatzung und nicht gegen den Staat. Also auch wenn vereinzelt, vielleicht nicht so vereinzelt, Mitglieder schon antisemitische Äußerungen machen. Aber das heißt, es muss sich in zwei Richtungen bewegen. Erstens, also der jetzige Regierung Israels ist wirklich mit einer AfD-geführte Deutschland zu vergleichen, schrecklicherweise. Und zweitens aber sollen der Postkolonialismus ein bisschen mehr historischen Verstand und ein bisschen mehr Differenzierung haben. Ich finde, die haben insgesamt ein Mangel an analytische Schärfe. Ja.
Ja.
Und das sieht man auch in einigen diesen Debatten.
Wenn wir uns diese Debatte jetzt mal anschauen, die es ja tatsächlich gibt um Achille Mbembe, die sich, glaube ich, mittlerweile doch schon sehr stark gelöst hat von dem eigentlichen Ausgangspunkt, nämlich der Eröffnungsrede der ja jetzt abgesagten Ruhrtriennale. Dann ist das jetzt eine Debatte, die darüber geführt wird, die im Unterton ja beinhaltet, darf man Israel für seine Politik kritisieren und wo ist eigentlich die Grenze zum Antisemitismus? Wie sehen Sie das, Sie als, ja, als Amerikanerin, die eben vielleicht da nochmal einen anderen Blick hat und eben auch als Jüdin, die Antisemitismus sicherlich schon erlebt hat?
Ich bin sogar noch Staatsbürgerin des Staates Israel.
Also das auch noch, ja.
Ja, gerne solche sprechen. Ich finde, man muss den Staat Israel kritisieren. Und die Deutsche hätten ihre Nazi-Vergangenheit wirklich aufgearbeitet, wenn sie in der Lage wären, diese Frage selbst zu beantworten. Wo ist der Grenze zwischen Antisemitismus und Kritik an den Staat Israel? Es ist wirklich interessant. Ich spüre es. Und jede Jude und jede Israeli, den ich kenne, fast nicht, also gut, es gibt Rechte, die meinen, jede Kritik an Israel sei antisemitisch, aber jeder sensibel, jeder denkende Jude kennt diese Grenze. Man spürt das, man hat ein Gespür dafür, wann eine bestimmte Regierung kritisiert wird und eine bestimmte Politik. Und wenn das überläuft in so eine Feindschaft oder Hang zu glauben, Juden beherrschen die Welt.
Ja, das erleben wir ja tatsächlich im Moment auch. Also mit den Corona-Protesten, um es jetzt mal salopp so zu formulieren, merken wir ja auch, dass da durchaus antisemitische Stereotypen wieder aufkommen.
Ja. Also jede Jüde weiß, dass die Juden nicht die Welt beherrschen. Ja, ich sage es wirklich sehr gern, aber das ist ein alter Vorurteil. Es gibt, es ist hunderte Jahre alt. Ich möchte vielleicht noch ein Punkt, ist mir sehr wichtig. Der Aufruhr um einen linken Professor entspricht überhaupt nicht.
Sie meinen jetzt Achille Mbembe.
Achille Mbembe, ja. Anstatt sich aufzuregen über diesen angeblichen Antisemitismus von links. Und ich meine, es gibt Antisemitismus von links, das habe ich selber erfahren. Ich nehme Mbembe ab, wenn er sagt, ich bin kein Antisemit. Ich nehme ihm ab, wenn er sagt, ich unterstütze nicht BDS, ich bin kein Antisemit. Okay? Aber es gibt sehr viel rechte Gymnasiallehrer, vor allem Geschichtslehrer in Deutschland. Die AfD ist voll davon. Ich meine, wir kennen Björn Höcke.
Björn Höcke ist selber Geschichtslehrer.
Genau,
ja.
Genau, der derzeit nicht lehrt. Aber es gibt, und das war mir nicht hundertprozentig klar, es gibt Hunderte davon. Und wir wissen ja, radikalen Erlass, Leute, die linksbelastigt waren, würden in den 70er alle mit Lehrverbot konfrontiert. Das ist inzwischen, also soweit ich weiß, man denkt nicht daran zu untersuchen, wie viele Lehrer AfD-Gedankengut, Schande, Vogelschiss, wir kennen die ganze Parolen bezüglich der Geschichtspolitik, was von der AfD kommt. Ich würde sehr gern sehen, dass man solche Menschen untersucht, dass man das Problem überlegt, anstatt dass wir uns auf ein einziger postkolonialistischer Denker konzentrieren. Also ich finde, diese andere Lehrer sind viel gefährlicher.
Ja, lassen Sie uns vielleicht nochmal auf Achille Mbembe zurückkommen, der ja als Wissenschaftler, als Historiker, auch als Philosoph etwas macht, was viele Wissenschaftler machen. Er vergleicht, und das tun Sie in Ihrem Buch ja auch, von den Deutschen lernen. Das muss man dann eben auch machen. Das ist aber einer der zentralen Vorwürfe. Also dass es da, wir haben am Anfang schon drüber gesprochen, dass es da diese Vergleiche gibt. Sie haben diese Petition mit unterzeichnet, in der es genau auch um dieses Recht des Vergleichs geht. Mhm. Warum ist das so schwierig in Deutschland? Also wie würden Sie das einschätzen?
Also ich habe gesagt, weil die Nazis und auch nach dem Krieg, sage ich mal, ehemalige Nazis, haben die Vergleiche als Entlastungsversuche benutzt. Und ja, mit dem Tenor, tja, wir haben nichts Besonderes gemacht, alle anderen Völker haben auch Verbrechen begangen. Und ich verstehe natürlich, dass die Kinder und Enkelkinder von Menschen, die solche Entlastungsvergleiche gemacht haben, ein großer Scheu davor haben. Allerdings taucht diese Scheu offensichtlich nicht auf, wenn es um die DDR geht und man von braun und roter Diktatur oder zwei deutscher Diktatur redet. Das scheint man nicht bewusst zu sein, aber okay. Sicherlich soll man vorsichtig sein, aber dass man, um irgendwas Vernünftiges über die Geschichte sagen zu können, vergleichen muss, das ist doch klar.
Ich möchte etwas aufgreifen, was in Ihrem Buch steht, was ich sehr interessant finde. Sie berichten darin von einem Seminar, das ein israelischer Druse in Berlin gibt, beziehungsweise von seiner Arbeit, Flüchtlinge über den Holocaust aufzuklären. Und da ist der Holocaust ja ein Referenzpunkt für eigene Erfahrungen, die diese Flüchtlinge gemacht haben. Und das scheint ja auch legitim, weil es den Terror der Nazis in den Konzentrations- und Vernichtungslagern vielleicht irgendwie natürlich nicht erfahrbar macht, aber möglicherweise weniger abstrakt. Also wird ja in Deutschland durchaus auch das praktiziert, dass der Holocaust ein Referenzpunkt sein kann für eigene biografische Erfahrungen, was letztendlich ja auch ja, ein Vergleich ist.
Ich war sehr beeindruckt von diesen Workshops. Ich habe ein paar davon besucht, weil die meisten, also es waren Syrer, das waren zwei Iraner, das waren Afghanis, also Leute, die aber selber in ihren Heimatländern auch Folter erlebt haben, Gefängnis, also grausame Schicksale. Aber die sind alle in einer Atmosphäre von Antisemitismus groß geworden. Die meisten hatten nie einen Jude gesehen. Und sie hatten diese antisemitische Propaganda von klein auf gehört. Und diese Drüse Samuel Schieden hat gedacht, also anstatt denen zu sagen, wie kommt man da rein, wie kommt man gegen diesen Antisemitismus, was sie nicht entgehen können, wie kommt man da an? Man vergleicht ihre eigene Erfahrung mit Willkür, mit Terror, mit Folter. Man vergleicht das mit dem, was die Nazis angetan haben. Sowohl Juden wie natürlich auch politische Gefangene und anderen auch. Und darauf könnte man einen universalistischen Blick könnte man dazu kommen? Fand ich sehr beachtenswürdig. Hm.
Jetzt gab es am Montag einen Brief, den rund 700 afrikanische Intellektuelle, Künstler, Schriftsteller unterschrieben haben, auch um Solidarität mit Achille Mbembe zu bekräftigen. Und darin heißt es unter anderem, der Kampf gegen den Antisemitismus und Rassismus darf nicht instrumentalisiert werden. Haben Sie den Eindruck, dass das gerade passiert?
Ja, natürlich. Das ist, ich meine, man kann es vielseitig instrumentalisieren, wie fast alles. Also man kann, also auch jede wichtige Sache kann man instrumentalisieren. Na gut, die AfD ist, das ist ein gutes Beispiel dafür. Die AfD versucht, den Antisemitismus zu instrumentalisieren, um gegen die Muslime, die viel zahlenreicher sind in Deutschland, zu pöbeln. Die haben sogar versucht, Juden mitzubringen, und ein paar sind sogar mitgekommen, als Feigenblätter für eine durchaus rassistische und untergründig auch antisemitische Politik. Ich habe das selber erlebt. Die sind zu mir gekommen und wollten mich benutzen. Und
weil sie Jüdin sind?
Ja, ja, klar. Mhm. Weil Juden sind, weil ich namenhafte Institut, das heißt ausgerechnet das Einstein-Forum in Potsdam leite. Und die wollten irgendeine Veranstaltung mit mir machen. Das wäre eine deutliche Aushängeschilde für sie in Brandenburg gewesen. Und ich habe gesagt, das tue ich nicht. Als Juden, sie können mich nicht ködern mit ihrer antimuslimischen Sentimente. Und dann habe ich gesagt, ich bin nicht mehr Henrik Bröder. Und der Mann sagte mir, ach, haben Juden unterschiedliche Meinungen? Ich fand es, also gut, wer ein bisschen Zeit mit Juden verbracht hat, weiß, es gibt sogar einen Spruch, hat man zwei Juden, hat man drei Meinungen. Also, aber ich meine, das ist eine derart rassistische Aussage, als ob alle Menschen, die einem Stamm gehören, alle die gleiche Meinung sind. Das ist natürlich absurd. Also das ist eine reine Instrumentalisierung des Antisemitismus. Das würde ich nicht dem Bundestag vorwürfen mit dieser BDS-Beschluss. Das würde ich auch nicht Felix Klein vorwürfen.
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung.
Aber ich finde, da ist einfach eine Verwirrung und eine Erstarrung passiert. Und man muss weiter öffentlich darüber diskutieren und eine differenzierte Verständnis von Kritik an Israel bekommen, auch in Deutschland.
Jetzt hat es, das würde ich Sie zum Schluss, Susan Eymann, gerne noch fragen, in der aktuellen Zeit ein Interview mit Felix Klein gegeben. Felix Klein lehnt es ab, sich bei Achille Mbembe zu entschuldigen. Und aus seiner Perspektive als der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung kann man das vielleicht auch nachvollziehen, weil das ist nun mal sein Job, überall nach vielleicht schon den kleinsten Formen oder Verdachtsmomenten zu schauen, ohne dass ich jetzt damit sagen will, dass Achille Mbembe antisemitisch ist. Aber der Vorwurf des Antisemitismus ist aber andererseits natürlich auch ein Instrument, das berechtigt oder nicht ein Wissenschaftler, der ja weltweit, wie im Fall Achille Mbembe, auch gelesen wird und gehört wird, beschädigt.
Ich meine, das Problem ist, dieser Vorwurf kommt sehr oft vor. Und einerseits, finde ich, muss man, wenn man als öffentlicher Intellektueller auftritt, muss man eine relativ dicke Haut haben. Und man muss auch bereit sein, jeder Unsinn zu hören. Das kommt mit dem Job. Ich weiß nicht, ich finde eine Forderung, Herr Klein soll sich entschuldigen, es wäre angemessen, wenn er das täte. Also wenn er auch anerkennen würde, dass Mbembe im Zug diese Debatte auch einiges gesagt hat, die ich aufklärend finde. Wenn er es aber nicht tut, ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht nicht in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern, vor allem in den USA und in Israel, sind solche Vorwürfe nicht unüblich. für Menschen, die israelische Politik kritisiert. Man kann damit leben.
Sagt die Philosophin Susan Nyman, mit der ich in diesen Kulturfragen über Antisemitismus, über die Diskussion um Achille Mbembe gesprochen habe. Susan Nyman ist die Leiterin des Einstein-Forums in Potsdam und hat kürzlich das Buch veröffentlicht Von den Deutschen lernen. Mein Name ist Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören. Hier folgt nun Kultur heute.